dann hat sich irgendwann die Möglichkeit gegeben, ein gemeinsames Projekt zu machen. Und zwar war das ein Neubau. Also beim Neubau denkt man ja, dass da alles geplant sein muss und auch alles perfekt passt, ist aber nicht so. Das war ein Office-Bereich oder beziehungsweise ein Einzelhandel war das. Und dort sollte eben ein funktionales Regalsystem hin. Und wie gesagt, wir haben uns gegenseitig da verfolgt, was der eine oder der andere macht. Und das war beides faszinierend. Und dann haben wir gemeinsam die Projektidee entwickelt, also ein Regalsystem zu bauen, das funktional ist und ästhetisch zugleich. Und dann haben wir mit Schreinern gesprochen, also wir haben uns mit digitalen Fertigungsmethoden beschäftigt und Nico hat das sogar auch nicht nur studiert, sondern in dem Bereich geforscht. Und dann haben wir mit verschiedenen Schreinern gesprochen und gesehen, wie unterschiedlich die Schreiner mit ihren CNC-Maschinen umgehen. Also ich rede jetzt von es ist mehr als 10 Jahre her. Das ist schon 15 Jahre her, als diese Idee so entstanden ist. Und wir hatten Angebote für das ein und selbe Produkt von 15.000 bis 40.000, 50.000 Euro. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann das sein? Das ist ein und selbe Produkt, ich meine 10%, 20% teurer, aber das kann ja nicht sein. Das war so das eine, was wir gemerkt haben. Bei der Maschine ist es eigentlich egal, ob sie den Tisch jetzt eckig fräst hier oder rund, ist der Wurst. Du musst halt immer programmieren. Und das ist super aufwendig und die einen konnten es ein bisschen besser und die anderen ein bisschen schlechter.
Servus aus München. Mein Name ist Nicola Wulff und ich bin aus der Inside-Redaktion. Ich habe den folgenden Podcast gemeinsam mit Formbar-Gründer Sandro Quaranta auf dem diesjährigen Inside-Branchengipfel aufgenommen. Wir haben gesprochen über verrückte Freiform-Designs, was seine Kunden suchen und über KI-gestücktes Möbeldesign und wie vielleicht auch der stationäre Fachhandel profitieren könnte. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
Kern, seid ihr ja nicht einfach ein Möbelanbieter, sondern ihr verbindet Design, Daten, Software und ein Netzwerk an Schreinereien. Mhm. Bis nach Japan, glaube ich, wenn ich richtig...
Ja, wir haben Partner in Japan, ja.
Wahnsinn, ja. Wie seid ihr, du und dein Geschäftspartner Nicolas Feeth, sitzt auch hier im Publikum, denn auf die Idee Formbar zu Gründen gekommen? Ihr produziert oder ihr bietet Tische an, alles Mögliche, alle möglichen Formen von Möbeln. Wo habt ihr eure Geschäftsidee, die Lücke im Markt gesehen?
Ja, also Servus auch von meiner Seite. Hi Kolja, schön, dass ich hier sein darf, ein bisschen was erzählen darf und auch erfahren darf hier noch auf dem Inside-Gipfel. Nico und ich, wir kennen uns schon lange, seit der Schulzeit. Und das heißt, wir sind schon sehr lange befreundet und dann haben sich die Wege so ein bisschen getrennt. Er ist Richtung Architektur gegangen und ich bin so Richtung Technologie und Marketing gegangen. Und trotzdem haben wir uns natürlich nicht aus den Augen verloren. Und dann hat sich irgendwann die Möglichkeit gegeben, ein gemeinsames Projekt zu machen. Und zwar war das ein Neubau. Also beim Neubau denkt man ja, dass da alles geplant sein muss und auch alles perfekt passt, ist aber nicht so. Das war ein Office-Bereich oder beziehungsweise ein Einzelhandel war das. Und dort sollte eben ein funktionales Regalsystem hin. Und wie gesagt, wir haben uns gegenseitig da verfolgt, was der eine oder der andere macht. Und das war beides faszinierend. Und dann haben wir gemeinsam die Projektidee entwickelt, also ein Regalsystem zu bauen, das funktional ist und ästhetisch zugleich. Und dann haben wir mit Schreinern gesprochen, also wir haben uns mit digitalen Fertigungsmethoden beschäftigt und Nico hat das sogar auch nicht nur studiert, sondern in dem Bereich geforscht. Und dann haben wir mit verschiedenen Schreinern gesprochen und gesehen, wie unterschiedlich die Schreiner mit ihren CNC-Maschinen umgehen. Also ich rede jetzt von es ist mehr als 10 Jahre her. Das ist schon 15 Jahre her, als diese Idee so entstanden ist. Und wir hatten Angebote für das ein und selbe Produkt von 15.000 bis 40.000, 50.000 Euro. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann das sein? Das ist ein und selbe Produkt, ich meine 10%, 20% teurer, aber das kann ja nicht sein. Das war so das eine, was wir gemerkt haben. Bei der Maschine ist es eigentlich egal, ob sie den Tisch jetzt eckig fräst hier oder rund, ist der Wurst. Du musst halt immer programmieren. Und das ist super aufwendig und die einen konnten es ein bisschen besser und die anderen ein bisschen schlechter. Und dann kam die Eröffnung, große Eröffnung und dieses Design hat dann schon für Aufsehen gesorgt. Und tatsächlich war es auch funktional. Man konnte die Produkte gut unterbringen, die Leute da lotsen in dem Laden. Und das heißt, wir haben die Begeisterung auf der einen Seite gehabt von den Kunden und auf der anderen Seite haben wir gesehen, welches Potenzial in der Fertigung steckt und dann haben wir gesagt, dieses Design und diese Technologie, das wollen wir zusammenbringen in einer Plattform, in einer Software und so ist die Formbar-Idee entstanden.
Ihr seid ja auch spezialisiert auf Freiformwünsche so eurer Kunden. Gibt es da jetzt in den ganzen Jahren irgendwie ganz verrückte Designs, die ja von euren Kunden auch selber entwickelt werden, die dann von euren Schreinern umgesetzt werden?
Ja, die kommen immer wieder. Also wir sehen ja, was die Kunden speichern. Nicht nur, was sie kaufen, sondern wir sehen, was sie speichern, wie sie wieder dran arbeiten. Manchmal schicken sie uns auch Fotos. Also einer hat einen Eiffelturm mal nachgebaut, fällt mir jetzt ein. Der andere hat sich so einen krassen Schrein designt. Oder auch neue Funktionen miteinander kombiniert. Auch wenn professionelle Designer damit arbeiten. Wir haben zum Beispiel mit Michael Hilgers zusammengearbeitet und der hat aus der Software dann nochmal Dinge rausgeholt, die wir so jetzt noch nicht hatten oder auch kein Kunde. Und dann sind auch neue Produkte entstanden. Der Duodesk zum Beispiel, kannst du sitzen und dran arbeiten. Und daraus ist eine Produktlinie, wie gesagt, entstanden und auch mit ihm arbeiten wir dann zusammen. Und das ist immer wieder eine Freude zu sehen, was die Kunden designen und dann auch wirklich das Ganze Realität werden zu lassen. Da sind die Leute auch wirklich begeistert. Das kann man bei uns in den Rezensionen lesen, weil sie es halt schon selbst gemacht haben. Wir helfen denen zwar mit unseren Designprinzipien, aber sie haben es selbst gemacht und dann lernen sie sogar noch den kennen, der es gefertigt hat. Also der Schreiner bringt es ja noch vorbei.
Individualisierung ist also hoch im Rennen bei den Kunden, kann man sagen. Hier drüben oder generell die Lage im Markt ist natürlich gerade auch dramatisch. Wie steuert ihr aktuell durch diese aktuelle Lage?
Ja, also wir spüren das natürlich auch. Also so in diesen weichen Conversions nennen wir das, oder Mikro-Conversions auch genannt, also dieses Design speichern, lasse ich meine E-Mail-Adresse, da merken wir es eigentlich nicht, die Leute haben schon noch Bock, aber die denken zweimal drüber nach, dreimal drüber nach und dann kommen von uns halt eben das E-Mail-Marketing und so weiter, dass wir da einsetzen, um die Kunden möglichst am richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Content, vielleicht auch mit dem kleinen oder anderen Schmankerl noch anzustoßen und darauf fokussieren wir uns halt eben. Das Suchvolumen ist insgesamt momentan zurückgegangen, dann sind die Leute noch etwas zögerlicher. Man ist sehr auf Sicherheit bedacht. Wie gesagt, Krise spüren die Leute eben auch, da kommt das ja dann auch her und wir fokussieren uns noch mehr eben auf die Conversion. Wir haben es schon ja auch in einem E-Commerce-Vortrag eben gehört und tatsächlich.
Ist die Conversion bei euch auch bei 3%, was glaube ich drüben gesagt
wurde? Manchmal ja, manchmal nicht, manchmal ein bisschen mehr, also es ist unterschiedlich, es hängt auch von der Produktkategorie ab. Das sind zum Beispiel die Anfragen, also dass Kunden bei uns anfragen, die zwar eine Designidee haben, aber es vielleicht nicht selbst konfigurieren möchten, das ist eigentlich immer stabil, egal wie das Suchvolumen ist, egal was wir so in Marketing investieren. Und deswegen sehen wir da auch großes Potenzial drin, die Leute zu beraten damit, mit unserem Tool.
Seht ihr euch eigentlich eher als Möbelanbieter oder seid ihr ein datengetriebenes Unternehmen oder Datenunternehmen?
Also wir sehen uns als Design-to-Production-Unternehmen, so nennen wir uns eben. Das kommt schon auch aus der Forschung von Nico, eben Design-to-Production. Wie kriege ich, und das war das begeistert, das hat mich halt eben auch begeistert. Ja, das sind ja bionische, also auch in der Architektur kennt man das ja. Wir haben vorhin auch im Vortrag ein paar Gebäude gesehen. Aber dort ist man ja viel weiter als in der Möbelbranche. Was kriege ich aus der Natur heraus in die Architektur? Wie kann ich, die Natur kann sich ja eben kein Quatsch erlauben. Da ist alles effizient und irgendwie sieht es sogar noch schön aus, weil es aus der Funktion herauskommt. Und deswegen sehen wir uns als Designunternehmen und als Technologieunternehmen. Aber der Kunde sieht uns schon irgendwie ein bisschen als Möbelanbieter.
Ist ja auch dann, Daten braucht man, ihr sitzt auf dem richtigen Datenschatz, um auch künstliche Intelligenz voranzutreiben. Ich finde, im Markt ist noch nicht ganz klar, wo da die Reise hingeht. Es gibt viele KI-Küchenplaner, was eigentlich nur Lead-Generierungen am Schluss sind. Ihr arbeitet intensiv mit dem August Wilhelm Scheer Institut zusammen und forscht auch. Was sind so die Ergebnisse aus der Arbeit?
Teilweise verrückt. Jetzt nicht unbedingt nur im positiven Sinne. Also wir haben eine generative KI entwickelt, die Möbel generiert. Und zwar in dem Fall jetzt die eine generative KI ist, ich mache einfach ein Foto und es gibt ja immer präzisere Sensoren, dass die Maße sofort gemessen werden können. Und die Maße gehen dann halt eben direkt so in den Konfigurator. Und wir haben, weil wir von Anfang an ein digitales Unternehmen haben, sind wir sozusagen KI-ready. Also unsere verschiedenen Softwarebestandteile sind ideal sozusagen für die KI. Die Sprachen, die wir benutzen, die Formate. Und du gibst also die Maße ein und da wird ein Möbel generiert. Das sieht aber nicht immer irgendwie gut aus. Und daran haben wir jetzt eben über 2 Jahre lang entwickelt, dass das, was generiert wird, auch Sinn macht. Da muss aber der Mensch auch immer wieder mitwirken und nachjustieren, ey, das macht keinen Sinn, was du da gerade machst. Du musst anstatt hier 50 Bretter nur 5 Bretter irgendwie generieren. Und dann geht es auch noch um die Formfindung, das ist das eine. Und das andere ist die sprachgesteuerte KI. Also ich rede sozusagen mit einem virtuellen Assistenten und erzähle ihm, was ich möchte. Und dann wird ein Möbelstück erzeugt. Und letzten Endes musst du einfach dazu da sein, dem Menschen zu helfen. Und wir sind menschzentriert, weil was uns von Anfang an wichtig war, KI hin oder her, ist, wir sehen das Potenzial in der Region. Wir sind immer noch im Saarland ansässig, Strukturwandel, sagen sie bei uns, aber es ist eigentlich so strukturschwach. Und wir sind dort immer noch ansässig. Und ich glaube, es gibt diese lokale Verliebtheit, es gibt diese Local Heroes, die haben geile Maschinen, die können auch damit umgehen. Aber es ist echt schwierig mitzuhalten. Im Handel merkt man es über die Importware. Es ist schwierig, mit den Kunden zeitgerecht zu bedienen. Und trotzdem steht da im Mittelpunkt, sowohl im Konfigurator, wenn KI ihm hilft, schneller dran zu kommen, nicht nur mit irgendeinem Bildchen, dann ist es cool. Und wenn wir dadurch regionale Aufträge generieren können, die Wertschöpfung regional haben, das war der Grund, warum wir gegründet haben, dann sind wir happy und der Kunde hoffentlich auch.
Ist es denn schon möglich, dass man über ein KI-generiertes Produkt quasi, das direkt in die Schreinereien geliefert wird, auch das Möbelstück fertig produziert werden kann? Ist man schon soweit?
Ja. Aber wir haben das jetzt noch nicht am Markt, aber wir haben den Prozess komplett etabliert. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, wir sind noch nicht zufrieden mit dem, was die KI generiert. Kann man vergleichen mit jetzt ChatGPT vor wahrscheinlich ein paar Jahren. Da waren die Ergebnisse eben auch noch nicht zufriedenstellend. Die haben das dann erstmal für sich behalten und dann haben sie es ja veröffentlicht. Und dann haben wir jetzt ja gesehen, wie das sich extrem entwickelt. Und wir sind an dem Punkt, es funktioniert. Du kannst es generieren lassen, bestellen. Also du musst nichts machen. Einfach nur ein Bild und das Möbel wird generiert. Und es kommt jetzt, der Tisch kommt ja auch aus Bayern. Ja. Raphael hast du kennengelernt, ne? Einer unserer langjährigen Partner sogar. Und dann kommt hinten irgendwo an der Kette ein Produkt raus.
Wenn wir mal über den stationären Möbelhandel nachdenken und dann auch die Möglichkeiten, was für Möglichkeiten siehst du, wie KI-gestütztes Möbeldesign vielleicht auch den Handel unterstützen kann, vielleicht in puncto Differenzierung in der Beratung, wo siehst du da die Chancen und was muss dafür noch getan werden?
Also ich glaube, was dafür getan werden muss, ist Horizont 2. Wir haben es heute gehört. Vielleicht wart ihr ja auch da, nämlich nicht nur sich mit Horizont 3 beschäftigen und sagen, ja, das ist die Vision, das ist die Zukunft da oben, aber da beschäftigt sich eigentlich keiner damit. Das ist der Punkt, damit muss man sich jetzt beschäftigen, dafür öffnen, sich die Zeit nehmen und den Mut haben. Das ist das Erste, glaube ich. Ja. Und wenn man dann eben den Mut hat, sich damit zu beschäftigen, dann ist man erstmal noch in diesem alten Trott drin. Ich höre immer, dass es bei den Planern, bei den Beratern auf der Fläche, dass die keine neuen Produkte wollen, die wollen keine neue Software, keine neuen Konfiguratoren, weil die ihr Produktportfolio kennen. Und das will der Verkäufer auch verkaufen, sonst nichts. Und wenn man ein einfaches Tool hat, und wir glauben, wir haben ein einfaches Tool und unsere Kunden zum Glück überwiegend auch, dann geht der Berater, der Planer, wie der Küchenplaner, ja noch viel besser damit um, weil er mehr Zeit damit verbringt. Er trainiert sich sozusagen damit. Und die KI hilft ihm noch schneller damit zu sein. Also eben einen Assistenten zu haben, der sich noch besser in Details auskennt. Und da kann die KI helfen, aber der Berater macht das, was er kann, nämlich die richtige Frage stellen. Das haben wir heute auch gehört. Ich frage nicht, was für einen Stil suchst du, sondern ich frage, was für ein Auto fährst du hier für den Kinderwagen. Und ich glaube, das machen die guten Verkäufer, die guten Berater, eben rauszuhören, was der Mensch wirklich braucht. Und wenn wir Tools haben, die dabei unterstützen können und dann noch KI gefüttert, dass wir noch schneller sind, viele sind leider auch ein bisschen ungeduldig, dann glaube ich, kann der Handel einen ganz großen Sprung nach vorne machen.
Ihr sitzt ja wirklich auf einem Datenschatz. Würdet ihr, wenn ihr mit dem Handel auch zusammenarbeitet, ich glaube, du bist auch in Gesprächen, ihr seid in Gesprächen mit verschiedenen Händlern, hat er dann Zugriff auch auf diese Daten? Wie kann man sich sozusagen so ein Modell mit Formbar vorstellen?
Also Zugriff wird er nicht haben, das ist auch Datenschutz. Aber wir haben Zugriff auf die Daten und wir arbeiten mit dem Händler zusammen. Und vor allem, wir erfahren ja nicht nur über das, was sie konfigurieren, dass wir sehen, welche Regler werden am meisten benutzt, welche Stile werden am meisten benutzt oder was wird gespeichert in welcher Farbe, sondern durch die KI lernen wir, man redet ja so ein bisschen auch mit der KI und dann lernt man schon ein bisschen mehr über den Kunden. Und da, denke ich, werden wir was erfahren, wie das dann mit dem Handel ist und welche Informationen wir teilen. Ich glaube, das wird ganz wichtig sein natürlich. Ich meine, da kann nicht jeder nur sein eigenes Ding machen, sondern man muss miteinander reden und sagen, hey, was wisst ihr über eure Kunden, was müssen wir ändern und umgekehrt. Fakt ist, aber das kennen, glaube ich, alle, man hat einen großen Datenschatz, aber es ist nochmal was anderes, das ganze Ding da auszuwerten. Und da gibt's Tools und Methoden, das zu vereinfachen.
war jetzt gerade in Köln noch am Wochenende bei der Küchenring auf der Jahreshauptversammlung. Da waren, glaube ich, so 160 Händler ungefähr vor Ort. Dann wurde auch mal in den Raum geschmissen die Frage, wie viele Kunden kommen denn schon mit fertigen Küchen sozusagen aus dem Raum generiert ins Planungsstudio? Und da sieht man ja dann schon, auch der Kunde entwickelt sich ja stark weiter. Und da muss man als Möbelhändler ja auch irgendwie stabil am Ball bleiben, sage ich mal so. Ne?
Also es kommen schon viele.
Es kommen schon viele, genau.
Und die haben quasi ihr Bild dabei,
genau,
und sagen, so hätten sie es gern.
Genau.
Und der Berater muss dann gucken,
muss wie dann quasi umsetzen, aber dann ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig weit der Küchenspezialist in dem Fall. Eine Frage noch zu generell der Situation oder was da dein ganz praktischer Tipp ist. Sagen wir, in den USA werden ja Unmengen von Summen von großen Tech-Unternehmen in die KI gepusht, reingeknallt. Hier läuft das alles ein bisschen zögerlicher. Was wäre dein Appell an Industrie und Handel? Ganz konkret, was kann man machen, um sozusagen das Thema auch nicht zu verschlafen und nicht nur das Buzzword zu verwenden?
Ich habe vor kurzem eine Managerin kennengelernt, die international unterwegs war für Lufthansa und hat dort hohen Management-Ebene quasi dafür gesorgt, dass die sich kulturell integrieren. Das fand ich ganz spannend. Und die hat sich die hat dann gekündigt, ja, und hilft jetzt eben anderen Menschen irgendwie Erfolg oder mit ihrem Erfolg oder wie auch immer umzugehen, dass sie sich mit neuen Dingen beschäftigen können, also Innovation in dem Fall. Das kann privat oder geschäftlich sein. Und ich fand das interessant. Auch mein Schwiegervater hat das immer so ähnlich gesagt. Sie sorgt erstmal dafür, Kapazität im Hirn zu schaffen. Erstmal die Kapazität, Freiraum schaffen, dass ich mich mit einer neuen Sache beschäftigen kann. Und das erleben wir. Wir reden ja auch mit großen Industrieunternehmen. Unter anderem haben wir auch hier schon Kontakte geknüpft zu einem großen Industrieunternehmen. Und die sind mit sich selbst halt eben beschäftigt. Die haben ihren Fahrplan. Und da gibt's keine Kapazität, sich dafür zu schaffen. Und ich meine, ich habe das im Studium schon gelernt, mit Google war das eben so, da haben sie den Mitarbeitern gesagt, jeden Freitag hockst du dich dahin und beschäftigst dich mit Innovation. Das ist ein geblocktes Fenster. Das ist ja kein Geheimnis, das ich erzähle, aber man macht es eben nicht. Man kommt immer wieder in den Trott rein, da bin ich wieder bei Horizont 1, 2 und 3, das operative Geschäft. Und das wäre ein Appell, Kapazität schaffen für die wirklichen Innovationen und dann wirklich auch frei denken und zu sehen, was könnte denn wirklich ein Gamechanger sein. Weil wir haben es heute auch gehört, Simon hat es gesagt, ich glaube, Hawks hat es gesagt, eben so eine wirkliche Innovation, eine grundlegende Innovation im Möbelhandel zu suchen, wenn man mal zurückblickt, was eingeführt wurde, muss man, glaube ich, schon ein bisschen nachdenken. Und das, glaube ich, liegt schon am Mindset und die Kapazität dafür zu schaffen und den Mut zu haben.
Ist ja eine rasante Entwicklung auch, was wir haben ja auch heute gehört, geht einfach rasant nach oben, künstliche Intelligenz. Wo siehst du, wenn ihr auch mit euren Partnern sprecht, wenn ihr tägliche Arbeit habt, wo geht KI-gestütztes Möbeldesign, wo steht das in 3 Jahren oder wie ist da euer Ausblick?
Gut, wie du sagst, es geht super rasant. Ne? Also das kann...
Braucht man keinen Designer mehr?
Doch, ich glaube schon. Nämlich der Designer geht mit der Nico, ist ja für mich ein Top-Designer. Und er hat ja auch schon Auszeichnungen erhalten, auch unter anderem für ein Design an einem Stadion. Und auch das gute Stück ist aus seinen Händen. So, und er hat sich schon früh mit digitalen Fertigungs- oder Zeichnungsmethoden beschäftigt. Und natürlich sind die super komplex, das ist mit KI jetzt einfacher. Aber er geht mit KI auch anders um, als das ein Laie macht. Und deswegen glaube ich doch, man braucht noch die Designer, weil sie nämlich damit anders umgehen. Und ich glaube, dass auch, wenn du jetzt KI zum Beispiel fragst, ist das rechtlich okay, irgendeine Frage, die du im Unternehmenskontext hast, kriegst du ja alles ausgespuckt schon, komplett rechtliche Analyse. Aber ich bin ja kein Anwalt. So, und ich glaube, der Anwalt, der weiß, ist das jetzt richtig, was hier rauskommt, oder ist das Halluzination, sagt man ja. Und deswegen, doch, ich glaube, man braucht sehr wohl noch die Experten. Ja.
Okay, ja, spannend. Ja. Sandro, super.
Echt schon am Ende.
Jetzt sind wir am Ende, ja.
Echt, okay.
Das war eine schnelle Nummer. Ein schneller Podcast. Und ja. Du hast noch ein, zwei Themen, die dich noch.
Ja, ich wollte eigentlich eine Sache erzählen. Ja. Die fand ich nämlich, das habe ich heute auf der Folie gesehen. Da stand das Wort Zauber der Zukunft. Ja, und da habe ich mich dran erinnert. Wir haben nämlich ein schönes Projekt gemacht: Kleine Hände, große Zukunft von der Handwerkskammer. Und das heißt, wir haben mit einer Kita. Mit Kindern zusammen, wir waren dort in der Kita, die haben dann ihr Möbel designt Und haben sie überlegt, da soll dann halt das Kuscheltier rein, da sind die Forscherkoffer drin. Und das habe ich, ich war auch vor Ort mit einer Kollegin eben, und das hat schon einfach Riesenspaß gemacht, zu sehen, wie sie ihr Möbel designen, die Kinder. Und dann habe ich gesagt, so, wie denkt ihr denn jetzt, dann waren wir bei der Schreinerei, wie denkt ihr denn jetzt, dass das hier aus dem Bildschirm rauskommt und real wird? Und da habe ich auch das Wort Zauber benutzt, oder denkt ihr, das ist alles Zauberei? Und oder ich glaube, ein Kind hat es jetzt sogar gesagt. Und dann sind wir mit den Kindern in die Werkstatt. Dort haben sie auch dann nochmal das Design am Bildschirm gesehen. Und dann kam der Schreinermeister, hat so ein Brett genommen, hat es auf die Maschine gelegt, hat dann dieses organische Teil ausgefräst. Die Kinder haben das einfach mal gesehen, wo das herkommt. Ja, ich meine, wir wissen das ja schon noch, wo die Dinge so herkommen, aber jetzt klickst du ja auf den Knopf und dann hast du am nächsten Tag ein Paket vor der Haustür. Und die haben das gesehen und dann haben sie selbst noch geschliffen. Und das begeistert mich, das hat uns begeistert, das macht uns Freude. Und ja, da habe ich vorhin dran gedacht, als ich das Wort Zauber gesehen habe. Und wir haben ja auch gehört, der Mensch ist im Mittelpunkt. Und ja, ich glaube, das ist eine Sache, die man mit Leidenschaft verfolgen kann. Und ich einfach mit euch teilen wollte.
Ist auch so, einfach schöne Produkte zu entwickeln. Das ist eigentlich eine tolle Branche, mit der wir uns bewegen, aber eben im rasanten Wandel.
Vielen Dank. Danke auch.
Danke.